Nein, die, die stehen. Danke vielmals, Annemarie, fürs Singen. Wir kommen zur Lesung. Und der Lesungstext steht im 1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 1 bis 13. Dort steht auch die Jahreslosung. Und lesen aus der Rolf. Du hast heute gerade mehrere Funktionen, gell? Sigrist, Sakristan und Lektor. Umführen.
Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht. Und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzte sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich sieht.
Danke vielmals, Rolf. Wir singen ein Lied bei der Nummer 239, noch ein Loblied auf das Wort von Gott, das uns geschenkt wird. Gelobet sei der Herr. Wir singen Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Liebe Gemeinde, kennt ihr das? Ihr startet euren Computer auf, ihr müsst etwas ganz Wichtiges erledigen. Zahlungen machen, habt schon Mahnungen bekommen. Und dann geht der Computer einfach nicht an. Schwarzer Bildschirm, irgendetwas gehört so, aber der Computer läuft nicht. Wie sehen denn auch so aus wie die Frau hier auf dem Bild? Vielleicht noch ein bisschen hässiger. Vielleicht ist euch etwas Ähnliches auch schon mal passiert mit dem Handy. Wir haben ein Smartphone führen, möchten telefonieren, das geht nicht, irgendwie abgestürzt. Oder mit einem Geschirrspüler. Rasenmäher. Oder sonst ein technisches Gerät, das man braucht, läuft es, funktioniert es nicht. Und zwar meistens im dümmsten Moment. Und wie groß ist die Erleichterung, wenn eine Spezialistin, ein Spezialist kommt, das Ding kann reparieren und dann läuft es wieder. So ganz unter uns haben wir auch schon mal gebetet, dass der Computer wieder läuft. Ist mir auch schon passiert, ehrlich gesagt. Mit uns, wir werden immer abhängiger von technischen Geräten und wehe, sie funktionieren nicht. Dann bin ich vielleicht auch schnell mit den Nerven am Ende. Und fällt euch auf, wenn wir einen Schritt weiter gehen, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssten ebenfalls funktionieren wie eine Maschine. Vielleicht kennt ihr das von euch selber. In dem Pflegeberuf im Moment wird es besonders deutlich. Die Belastung ist so groß und so hoch, dass viele einfach nicht mehr funktionieren. Krank sind oder auch sogar künden, weil die Belastung so hoch ist. Funktionieren, funktionieren, immer da sein und funktionieren. Viele werden krank oder wechseln sogar den Beruf. Vielleicht kennt ihr Ähnliches. Das Funktionieren müssen kann auch sein, zum Beispiel als fürsorgliches Mami. Muss doch immer geduldig sein. Immer ausgeschlafen. Auch wenn ich nachtlang beim Kind, beim kranken Kind war, bis es weitergehen muss, ich muss funktionieren. Oder funktionieren als zuverlässiger Angestellter. Wehe, ich mich soll nicht erfüllen. Wehe, die Zahlen stimmen nicht. Ende Monat, Ende Jahr. Oder funktionieren als Ehrenamtlicher. Jetzt habe ich hier zugesagt, das muss ich auch tragen und darf nicht ausfallen. Funktionieren als Arbeitskraft. Schon das Wort, gell? Die Arbeitskraft reduziert den Mensch auf seine Kraft. Und die hat ja Grenzen, oder? Also wenn technische Geräte ihre Grenzen haben, wir haben ja erst recht unsere Grenzen. Aber kennt ihr das? Der Druck, ich muss funktionieren. Das ist nichts Neues. Das hat es in den ältesten Gesellschaften schon gegeben. Und in der ältesten Gesellschaft hat es immer schon Menschen gegeben, die auf ihr Funktionieren reduziert worden sind und somit auch entmenschlicht worden sind. Nämlich Sklavinnen und Sklaven. Sie sind reduziert worden auf ihren Nutzen von jemand anderem und sie sind auch im Besitz von jemand anderem. Und in der Bibel ist die junge Frau Hagar, wir haben es gehört in der Lesung, ist eine solche Sklavin. Sie ist im Dienst von der Sarai gestanden, der Ehefrau vom reichen Sippenoberhaupt, Abraham. Mir ist erst in der Lesung aufgefallen, dass sogar der Engel sagt, Hagar, Sklavin Sarais. Sogar der redet sie an in ihrer Funktion als Sklavin. Er sagt nicht nur Hagar. Also, im Dienst von der Sarai ist sie gestanden. Was genau sie jetzt zugehört hat, wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall, sie musste funktionieren. Und wo die Sarai, ihre Herrin, ohne Kinder geblieben ist, hat halt Hagar für einen Nachwuchs müssen sorgen. Das ist heute ganz komisch. Also, und das ist für uns undenkbar. Damals üblich gewesen. Sie hat für Nachwuchs müssen sorgen und die Funktion vom Gebären übernehmen. Das war eine Funktion. Wenn es dort heisst, Abraham nahm Hagar zur Frau, heisst nicht, dass sie so geheiratet haben wie heute, oder? Sondern zur Frau nahm, hat geheißen, sie haben zusammen geschlafen, in der Hoffnung, dass es ein Kind gibt. Also, und sobald das Kind da ist, ist klar, wird ihr das Kind weggenommen und es gehört der Sarai. Klar, Hagar ist nur Mittel zum Zweck. Ich habe ein Bild gefunden von Adrien van der Werf. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Im Hintergrund der Starke, der Abraham. Nebenan seine Frau Sarai. Und die bestimmen über die junge Frau vorne. Das ist Hagar. Hier machen sie ab, den sie ihren Plan beschließen. Sarai sagt zum Abraham, also los, schlaf du mit der Hagar und dann sollen wir, also sie zwei, Kinder bekommen. Und schaut mal die Hagar an, bin nicht sicher, ob man das gut sieht. Geht das so? Die schaut nur runter, über die wird bestimmt. Die hat hier nichts zu sagen. Und das Bild das ganz schön ausdrücken. Der Mensch vorne ist nicht ein Mensch. Der Mensch vorne hat eine Funktion und andere dem bestimmen, was passiert. Dem wir mal kurz innehalten, etwa eine Minute. Was geht in einem Menschen vor, wenn er oder sie nur da ist, um anderen nützlich zu sein? Wie stark muss die Seele, wie stark muss der innere Mensch verkümmern, wenn ich da bin, um für andere zu funktionieren und nützlich zu sein? Was macht das mit einem Menschen? Wo bleibt da Würde? Menschenwürde. Wo Hagar noch als schwanger wird, es klappt also, sie funktioniert. He? Da erwacht in ihr tatsächlich die Menschenwürde. Aber die Menschenwürde ist für eine Sklavin nicht vorgesehen gewesen. Und darum kommt es zu einem grossen Konflikt mit der Sarai. Die beiden Frauen, die sich demütigen und sie verachten sich. Und die Sklavin Hagar, die ist am kürzeren Hebel. Sie müssen fliehen in die Wüste. Und in die Wüste fliehen heisst, der todsichere Tod wird auf dich warten. Das war ein Gang eigentlich in Selbsttötung gewesen. Und dort in der Wüste, in völlig ausweglosen Lage, schwanger, allein, heimatlos, ohne Perspektive, ist für die Hagar Rettung gekommen, wie aus dem Nichts. An einer Wasserquelle begegnet ihr Gott durch einen Engel. Und er hat ihr zugerufen, hat ihr dann geboten, Hagar, geh zurück zum Abraham und zur Sarai und du wirst ganz viele Nachkommen bekommen. Das heisst also, du wirst eine Zukunft haben, du sollst leben, Hagar. Und die ist so überwältigt, die hat mit dem Sterben gerechnet, war ein Mensch ohne Würde, mit einem schweren Konflikt hinter sich, der Tod vor Augen. Und dann merkt sie plötzlich, da ist einer, nämlich meine Schöpfung, mein Schöpfer, der sieht mich, der nimmt mich wahr. Ich bin nicht einfach ein Nichts oder ein Mensch, der jetzt sterben soll, der sieht mich. Und da kommt dann in diesem Kontext eben der Vers von dieser Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie merkt, ich bin nicht nur ein Mittel zum Zweck, nicht nur ein Mensch, der funktionieren soll. Ich bin mehr als das. Ich darf ein Mensch sein, der Würde hat, der eine Zukunft hat, eben Mensch an sich. Der Vers da aus der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Oh, jetzt bin ich falsch richtig. Da kann man auf mehrere Arten übersetzen. Der Vers spielt nämlich mit dem hebräischen Wort für sehen, also schauen, sehen. Und die Hagar konstruiert aus dem Verb einen Namen von Gott. Wörtlich heisst es dort, du bist Gott, der mich Sehende, könnte man sagen. Manche Bibelübersetzungen versuchen das Wortspiel auch eher ein bisschen zu erklären. Einheitsübersetzung, du bist El-Roi, das ist etwas Hebräisches, El-Roi, Gott schaut auf mich, heisst das. Oder Basisbibel, Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heisst, Gott sieht nach mir. Es geht hier nicht um eine prüfende Beobachtung, so im Sinn von Big Brother. Achtung, Gott überwacht dich und sieht alle deine Fehler. Es geht null um das. Null in diesem Zusammenhang. sondern es geht darum, Hagar merkt, Gott, der nimmt mich wahr. Er sieht, was mich als Mensch ausmacht. Ich darf eine Mutter sein. Er nimmt mich wahr als Mensch mit liebevollen Augen. Sie bekommt später einen Sohn, haben sie gehört, wie Gott das angekündigt hat, gibt ihm den Namen Ismael und der Name Ismael heisst, Gott hat erhört. Also Hagar ist nicht nur gesehen worden von Gott, sondern Gott hat sie auch gehört. Und das ist schon sehr viel. Ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich höre dich. Und der gewisse Name Hagar heisst die Fremde. Und auch hier dahinter steckt eine tiefere Aussage. Die Erfahrung, fremd zu sein, gehört zum Jüdisch und auch zum Christlichsein. Es steht in diesem Text, Hagar war eine Ägypterin, also eine Fremde in der Sippe von Abraham. Und Abraham und seine Sippe, die sind zuerst einmal fremd im Land Kanaan. Israel war später fremd in Ägypten. Sie waren fremd in Babylon. Später fremd im eigenen Land unter römischer Besetzung oder Besatzung. Und trotzdem bedeutet fremd sein nie, dass Gott nicht mehr da wäre. Das ist so ein roter Faden von der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der mitgeht. Weil damals sind Götter oft an einem Heiligtum wie gefangen gewesen. Das war der Ort, wo der Gott ist, mal angegangen. Und der israelische, der christlich-jüdische Gott ist ein Gott, der mitgeht. Also wenn der Abraham weiterzieht, zieht der mit. Wenn das Volk Israel in der Wüste wieder aufbricht, geht der mit. Aber geht er auch voran, der geht mit. Ihr seid da, ihr seid in der Fremde, nicht in Ägypten, in Kairo. Ich hoffe, ihr seid eure Heimat. Aber der Witz ist, egal wo ihr seid, Gott geht mit. Das ist ein Hauptzeichen vom christlich-jüdischen Gott. In dem Neuen Testament heisst es etwas ganz Schönes und ich möchte es nicht verklären, das Fremdsein. Das Fremdsein ist eine ganz schwierige oder schwierige Erfahrung, aber die Erfahrung vom Fremdsein nicht ganz dazugehören, gehört irgendwie zur jüdisch-christlichen DNA. Es heisst zum Beispiel zu diesem Thema im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11. Liebe Freunde, schrieb der Petrus, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Fühlt ihr euch manchmal auch fremd unter Bekannten, Verwandten, Freundeskreis? Ich hoffe nicht immer, gell? Aber kennt ihr das ein Stück weit? Man ist noch immer und man fühlt sich so, gehöre ich da dazu? Hat etwas Fremdes irgendwie? Wie gesagt, ich möchte Fremdsein nicht verklären und nicht verharmlosen und es kommt immer darauf an, auch warum man sich fremd fühlt. Aber Christsein bedeutet, manchmal anzuecken oder andere Werte zu vertreten als viele in der Gesellschaft. Und zwar, wenn wir uns an Christus orientieren und nicht am Zeitgeist. Und dann passiert es einfach immer wieder, dass man sich fremd vorkommt, gegen den Strom schwimmt. Das ist aber sehr unangenehm, gell? Aber schaut mal drauf, ist eigentlich kein schlechtes Zeichen. Ist eigentlich ein gesundes Zeichen, wenn ihr es macht, um Christus nachzufolgen. In der Bibel zeigt Gott immer wieder, dass er Gläubigen in ihrer Fremdheitserfahrung besonders nach ist. Hagar, die Fremde, in einer fremden Umgebung in der Wüste, das ist lebensfeindlich. Sie ist sich selber entfremdet, weil sie gar nicht Mensch ist. Sklavin muss funktionieren. Und genau dort schaut Gott an. Genau dort tut Gott ganz genau zuhören. Es kommt immer wieder vor in der Bibel. Drum nochmal zurück zu Hagar und zum Vers von der Jahreslosung. Und auch zurück zum Anfang. Es gibt ganz viele Jugendliche, gerade in den sozialen Netzwerken, die lechzen danach, gesehen zu werden. Ich kann sagen, wenn meine Tochter jetzt nicht da ist. Sie ist 16 und wenn ihr Smartphone einmal bei mir in der Nähe liegt und sie ist irgendjemand anders, das vibriert und blinkt die ganze Zeit. Ich habe ständig irgendeine Meldung rein, wo jemand eigentlich möchte gesehen werden oder möchte gehört werden. Hallo, ich mache gerade das, hast das und das gesehen, kommst du auch, weiss ich was. Grosse Sehnsucht nach gesehen werden, nach gehört werden. Es gibt ein paar ältere Semester, denen geht es ganz ähnlich. Also uns nicht, gell, aber wir kennen den einen oder anderen. Wir möchten gesehen werden, nicht mit kontrollierenden Augen, sondern mit liebevollen Augen möchten wir gesehen werden. Und dass Gott uns sieht, das bedeutet, wir sind nicht allein, sondern es gibt einen, der uns sieht. Und ich finde das schon mal ermutigend. Also wenn wir zum Beispiel einen Gottesdienst feiern heute Morgen, oder wenn ich bete, wenn wir dann beten ganz für uns, dann heisst das, ich wende mich nicht an eine Mauer, sondern ich wende mich an einen Gott, von dem ich ausgehen kann, du siehst mich. Wenn jemand einen sieht, spürt man es aber nicht, gell? Und aber weil ich auch froh, ich würde viel mehr spüren, dass Gott mich sieht. Aber Gott sieht mich, auch wenn ich es nicht spüre. Immer muss wörtlich mich betonen, du siehst mich. Also wir spüren, dass es um uns, dass er uns sieht als einzigartiges Wesen und nicht als Wesen, das reduziert wird auf Leistungen und Funktionieren. Du siehst mich als Mensch und du siehst nicht, wie ich funktioniere, wie tüchtig ich bin, wie lässig ich bin oder auch bedürftig. Das gehört alles zu uns. Aber du siehst mich als Mensch und nicht nur mein Funktionieren. Ich glaube, wenn wir das verinnerlicht haben, jetzt komme ich zum Schluss, dann ist der Schritt nicht mehr weit. Unsere Familienmitglieder oder auch Arbeitskolleginnen oder Bekannte weniger nach ihrem Funktionieren und mehr als Mensch, mehr als Ebenbild von Gott anzuschauen. Das kann heissen, zum Beispiel, in meinem eigenen Kind sehe ich weniger das artige Kind, das liebe oder das schwierige Kind, auch wenn es das ab und zu ist, sondern in meinem Kind sehe ich mein Kind oder sehe unser Kind. Und ich reduziere es nicht, ob es ganz lieb, ganz tolle Noten hat oder schlechte Noten. Ja, das macht es auch. Aber ich schaue es an als unser, mein Kind. Oder im Arbeitskolleg sehe ich weniger, der ist mega faul oder das ist ein Workaholic oder der macht weiss ich was, sondern ich sehe im Arbeitskolleg einen Mensch, der sich durchs Leben kämpft, genau wie ich. Klar, ist nicht immer einfach, aber Number One heisst, ich sehe einen Mensch im anderen als Mensch, der sich genau wie ich durchs Leben kämpft. Ich weiß nicht einfach, muss ich immer wieder sagen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Oder ich sehe in meiner Partnerin oder im Partner weniger die Person, die mich glücklich machen soll oder nach meinen Vorstellungen soll funktionieren, sondern ich sehe in ihr oder in ihm ein Gegenüber, wo sich wie ich nach Liebe sehnt. Wird auf ihre Art, aber es ist ein Mensch, der nach Liebe lechzt. Ein Mensch. Und nicht jemand, der nur soll funktionieren und das und das und das können. Ich weiss, der Alltag ist komplex, aber die Reihenfolge ist wichtig. Ich sehe zuerst den Menschen mit den Bedürfnissen und dann können wir schon darüber reden, wie die immer zusammen arbeiten, wie die immer zusammen Ehe führen, wie die ein Kind erziehen. Aber zuerst ist mich da, der würdige Mensch. Ich hoffe, uns gelingt das im kommenden Jahr. Gott hat es geschafft oder hat es gern gemacht, die Hagar so anzuschauen als Mensch mit Würde und nicht als funktionierende Gebärmutter, sondern als Mensch mit Zukunft. Das gilt uns allen im kommenden Jahr und Gott geht mit euch, auch in der Erfahrung, wenn ihr euch fremd fühlt wegen ihm. Und Gott soll uns auch die Augen geben, dass wir andere Menschen wirklich als Menschen anschauen und nicht als Individuen, wo wir funktionieren oder sollen funktionieren. Und zwar so, wie ich es gerne hätte. Weil dann sie degradieren zu einer Maschine oder zu einem Ding und so auch entmenschlichen. wünsche uns, dass Gott uns dem dort helfen, uns dort begleiten im Ganzen. Er hat den ersten Schritt gemacht, dass das möglich ist. Und vertrauen wir darauf, dass es bei uns auch so möglich ist im kommenden Jahr. Und dann im nächsten Jahr auch noch, gell? Das ist nicht fertig in diesem Jahr. Gottes Segen sei mit uns und Gottes Frieden sei mit uns allen. Amen.